Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Föloch Iserlohn.
Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen beim Literaturmagazin Wortart. Durch die Sendung führt Klaus Karst in der Technik, Charlotte Kroll, und mein Gast kommt heute Abend aus Iserlohn, Gottfried Abrath. Herr Abrath, ich freue mich, dass Sie den Weg ins Studio gefunden haben.
Schönen guten Abend.
Herr Abrath, Sie sind Pfarrer in Iserlohn.
Das ist richtig, Erlöserkirchengemeinde in Wermingsen.
Die Erlöserkirchengemeinde ist eine
evangelische Kirchengemeinde und hat ungefähr 3500 Gemeindemitglieder, so im Osten der Stadt Iserlohn.
Sie sind promoviert, haben also auch einen Doktortitel, den wir allerdings in der Literaturszene meistens nicht benutzen. Ich glaube, müssen wir hier auch nicht.
Nein.
Sie haben promoviert über die Tagebücher Ihres Großvaters im Nationalsozialismus. Das scheint mir ein spannendes Thema zu sein.
Ja, mein Großvater war also auch Pfarrer in Wuppertal und hatte sehr viel mit der bekennenden Kirche zu tun. Damals tobte der Kirchenkampf. Da gab es also die Bewegung der deutschen Christen, die mehr mit Hitler verbündet waren, und die bekennende Kirche, die so eine gewisse Oppositionshaltung eingenommen hat in der Kirche. Und die einen haben gesagt, ihr dürft nicht mehr in unsere Kirche kommen. Und dann war es so ein Hin und Her. Und darüber hat er sehr viel in seinen Tagebüchern geschrieben, auch aber dann über den Krieg, die Bomben, die auf Wuppertal fallen, auch über einige Dinge, die mit den Juden in Wuppertal zusammenhängen, über seine politische Einstellung. Und all das in kleine Büchlein hineingeschrieben, mit einer Handschrift, die ich erst gar nicht lesen konnte, musste ich erlernen. Mhm. Das war sehr spannend damals, ist aber schon über 20 Jahre her.
Ja, Wuppertal ist ja überhaupt eine sehr spannende Stadt. Ich habe mal gelesen, es gibt nirgendwo so viele Sekten wie in Wuppertal. Mhm. Da ist also in der Hinsicht viel los.
Mein Großvater gehörte zur reformierten Kirchengemeinde. Das ist also eine Gruppierung innerhalb der evangelischen Kirche, und die waren sehr stark dann beteiligt an der sogenannten Barmer Theologischen Erklärung. Das war eigentlich der Versuch zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Also ihr könnt nicht einfach die Kirche total umkrempeln im nationalsozialistischen Sinn, sondern wir widersprechen dieser falschen Lehre.
Es gab eine nationalsozialistische Kirchenideologie?
Ja, also die wurde vor allen Dingen durch die sogenannten deutschen Christen verkörpert, die in die Kirche hineindrängten und sagten, ja, Hitler ist doch eigentlich wie ein neuer Heiland für unser Volk und wir müssen uns ihm anschließen. Und die bekennende Kirche hat gesagt, nein, das können wir nicht tun. Wir müssen uns an das halten, was in der Bibel steht, also an Jesus Christus und nicht an Adolf Hitler.
Da müssen wir uns heute, glaube ich, nicht mehr darüber unterhalten, dass die wohl recht hatten. Sie sind nicht nur Theologe, sondern auch Historiker. Was sind Sie mehr, oder verbindet sich das irgendwo zusammen?
Ja, das hat sich verbunden. Also es war damals eine historische Promotion, kirchliche Zeitgeschichte, auch in Wuppertal, bei Historiker Günther von Norden, der sich sehr auseinandergesetzt hat mit der Zeit der Kirche im Nationalsozialismus. Ist das eigentlich ein Widerstand gewesen oder nicht? Oder solche Fragen spielten eine Rolle. Und als ich diese Arbeit dann vollendete, habe ich gemerkt, dass das, was ich studiert hatte, also auch Theologie, dass das sehr nah mit diesem Thema für mich zusammenhing. Das war auch schon ein bisschen meine biografische Geschichte, um mit diesem Großvater, der immer in meiner Familie eine herausragende Rolle in den Erzählungen spielte, um ihm zu begegnen und zu begreifen, was bedeutet das eigentlich für meine eigene Identität. Und danach konnte ich ganz gut in das evangelische Pfarramt einsteigen.
Wären da die Schriften Ihres Großvaters nicht auch ein Buch wert gewesen?
Ja, also ich habe ja damals auch die Dissertation als Buch herausgebracht. Der Grund, warum ich dann angefangen habe, Romane zu schreiben, war eigentlich, dass in diesen Tagebüchern auch gewisse Lücken waren. Also es war zwar von Juden die Rede, aber hinterher nicht mehr. Es war so eine Marginalisierung, das an den Rand gedrängt. Es war nicht klar, was denkt der nun eigentlich davon? Und da habe ich ein Stück erfunden. Das ist der erste Roman, Die Adoption, wo die Begegnung des Großvaters, der kommt ja da auch drin vor, mit einem holländischen Juden erfunden ist und eigentlich die Begegnung zwischen Christen und Juden eine Rolle spielt.
Ja, da sprechen wir dann nach einem musikalischen Intermezzo weiter drüber. Ja.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Föloch Iserlohn.
Gottfried Abrath, Sie erwähnten gerade Ihr Buch Die Adoption. Um was geht es in dem Buch?
Ja, die Adoption spielt im Jahr 1944 und es begegnen sich zwei Menschen in einem Zugabteil. Da passiert dann auch noch was, damit sie sich wirklich begegnen können. Und zwar ein deutscher Pfarrer und ein holländischer Jude. Und sie kommen ins Gespräch über das Thema, was damals natürlich im Raum stand, die Vernichtung der Juden und wie ein Christ dazu Stellung beziehen kann. Und was die Aufgabe des Christentums im Grunde genommen gewesen wäre. Die Antwort auf diese Frage habe ich aus den Tagebüchern meines Großvaters nur am Rande entnehmen können. Und mir war es wichtig, diese Menschlichkeit, die ich bei ihm durchaus spürte, auch in dieser Hinsicht spüren zu können. Und ich hatte so einen gewissen Drang, das aufzuschreiben und eigentlich zu erfinden. Und habe mich gefragt, wie wäre es gewesen, wenn er diesem holländischen Juden, für den es auch ein Vorbild gibt, begegnet wäre. Und die beiden begegnen sich dann also im Roman und das ist auch eine Fluchtgeschichte und soll zeigen, dass diese beiden Religionen, Christentum und Judentum, doch sehr eng zusammengehören und hängen. Und das ist ja auch nicht nur für die Vergangenheit wichtig, sondern auch für die Zukunft wichtig, dass die Religionen erkennen, wie kann es mit der Menschheit weitergehen.
Wie sehen Sie das denn aus heutiger Sicht auch als Historiker? Wie war das Verhalten der christlichen Kirchen im Nazireich? Da ist ja doch manches wohl fragwürdig.
Ja, also es hat im Ansatz eine gewisse Widerständigkeit, eine Renitenz, eine Verweigerungshaltung durchaus gegeben. Leider ist sie dann im Großen und Ganzen stecken geblieben. Also die Angst vor der Diktatur, vor der Verfolgung steht sehr stark im Vordergrund. Aber auch eher die Beschäftigung mit dem, was so äußerlich auf die Menschen eingedrängt ist. Also dieser Bombenkrieg, die Sorge um die eigenen Söhne, die irgendwo an den Fronten kämpften, hat eigentlich solche Themen wie die Vernichtung der Juden an den Rand gedrängt. Und das ist natürlich eine menschliche Katastrophe, ein Versagen der Kirche insgesamt gewesen, was die Kirche auch erkannt hat nach dem Krieg.
Aber wollten die Menschen da nicht auch alle den totalen Krieg? Wenn ich diese Bilder heute noch vor mir sehe, ich sehe da keinen, der nicht seine Hand gehoben hätte oder gejubelt.
Das sehe ich schon differenziert. Also die Begeisterung für den Krieg war bei der normalen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg jedenfalls kaum noch vorhanden. Natürlich Begeisterung darüber, Paris ist erobert, Frankreich und so weiter. Aber spätestens mit dem Angriff auf die Sowjetunion 1941 gibt es sehr viele Menschen, die mit größter Sorge diesen Krieg dann weiterverfolgen.
Aber da gab es doch nur Siegesmeldungen.
Ja, aber dann doch auch bald nicht mehr. Das war ja schon im Winter 41, 42 war eigentlich diese Siegesphase beendet und das Umfeld in Wuppertal, mein Großvater und so weiter, die waren also überhaupt nicht kriegsbegeistert mehr, sondern haben eigentlich nur noch die Sorge gehabt, wie kommen wir hier durch? Und diese Sorge wagten sie nicht mal zu äußern und das ist auch ein Problem. Aber eine Begeisterung oder auch dieser Glaube an den Endsieg war bei vielen vielleicht vorhanden, aber auch bei sehr, sehr vielen Menschen nicht.
Und gleich sprechen wir dann über das Buch, das mein großes Interesse geweckt hatte.
Wortart mit Klaus Karst.
Herr Abrath, ich bin über Ihren Roman Der Augenblick gestolpert, der in Bolivien weitgehend spielt. Wie sind Sie auf Bolivien gekommen? In der Literaturszene sagt man ja immer, schreib, was du kennst. Worüber du Bescheid weißt, haben Sie Verbindungen zu Bolivien?
Nein, eigentlich gar nicht. Eher schon zu Kolumbien, aber das ist auch erst danach gekommen. Bolivien ist das Land, in dem Ernesto Che Guevara seine letzte Zeit verbracht hat. Und es ist diese Person, die für diesen Roman Der Augenblick wichtig wurde. ausschlaggebend war im Grunde eine Sendung auf Arte zum 40. Todestag Che Guevaras. Wir haben ja im nächsten Jahr den 50. Todestag schon. Damals wurde dokumentiert, wie er das bolivianische Tagebuch schreibt und an welchen Orten er gewesen ist, welchen Leuten er begegnet ist und unter anderem auch, wie er zu Tode kam. Er ist ja dann sozusagen hingerichtet worden, erschossen worden als Gefangener. Die CIA war auch beteiligt und das geschah in Bolivien, in einem kleinen Dorf namens La Higuera. Und dort ist er einer Frau noch begegnet, die ihm das Essen gebracht hat und die wird da auch interviewt. Diese Frau spielt für den Roman eine wichtige Rolle.
Hatten Sie Che Guevara auch über dem Bett hängen?
Nein, seltsamerweise nicht. Ich bin also zwar 1968 schon lebend gewesen, aber ein 68er in dem Sinn nicht, sondern kam erst so in der Friedensbewegung zu richtig politischen Taten. Aber Che Guevara ist in diesem Film für mich so eindrücklich dargestellt gewesen, vor allen Dingen, wie er als schon Getöteter aufgebahrt wurde. Che Guevara hatte einen ganz interessanten Lebenslauf. Che Guevara wurde Ende der 20er Jahre in Argentinien geboren, war eigentlich Mediziner, also Arzt, und hat als Jugendlicher schon sehr verrückte Sachen gemacht, ist also mit Motorrad durch Südamerika mit seinem Freund gereist und hat da allerlei lustige Erlebnisse gehabt und hat dann aber auch gemerkt, wie unterdrückt dieses Südamerika ist, in welcher Armut die meisten Menschen dort leben. Und ist dann nach Guatemala gekommen und hat da Fidel Castro kennengelernt. Und mit dem zusammen ist er dann auf dem Schiff Granma mit 80 Revolutionären nach Kuba gefahren. Und das ist ja wirklich eine verrückte Geschichte. Diese 80 Leute haben es dann geschafft, tatsächlich Kuba zu erobern und von dem Diktator zu befreien. Und da war Che Guevara natürlich ein Held und ein Kommandant, war also eine ganz wichtige Persönlichkeit, wurde Minister unter Fidel Castro und saß an einem riesen Schreibtisch. Und mit der Zeit merkte er aber, das ist nicht sein Ding. Dieses Ministersein und das bequeme Leben, das passte ihm gar nicht, sondern seine Sache war mehr so dieses Revolutionäre.
Er war der geborene Revolutionär.
Und dann hat er sich auch noch mit den Russen angelegt. Die waren ja da mit Kuba verbündet damals. Und diese russische Art von Kommunismus fand er nicht überzeugend. Und dann ist er auch mit Fidel Castro aneinander geraten. Und hat dann Schlagauffall 1965 sein schönes Büro verlassen, auch seine Familie übrigens, und ist dann erst in den Kongo gegangen und dann nach Bolivien, um für die Freiheit, für die Befreiung Südamerikas zu kämpfen. Das ist sein Thema gewesen und ihm lag daran, dass wirklich es den Menschen dort besser ginge. Seine Methoden allerdings waren die des Guerillakampfes. Man kann da wirklich viele Fragezeichen hintersetzen.
Braucht Südamerika heute noch einen Che Guevara?
Südamerika ist heute schon in einer etwas besseren Situation. Es gibt also viele Länder, denen es besser geht, also etwa gerade Kolumbien, auch Bolivien, Venezuela nun im Moment gar nicht mehr. Damals war die Abhängigkeit von den USA, die wirtschaftliche und die politische Abhängigkeit, unglaublich groß. Und die USA haben Südamerika so als eine Art Hinterhof betrachtet, in dem sie schalten und walten konnten. Also wenn man an die Politik von Nixon etwa denkt, 1973 war er direkt an dem Umsturz in Chile beteiligt, dann kann man eigentlich nur sagen, das war Neokolonialismus.
Den gibt es aber heute noch, nicht?
Ja.
Ich habe also neulich gelesen, dass also im letzten Jahr in Brasilien noch 350 Ureinwohner ermordet worden sind, bloß um an den Urwald ranzukommen. Mhm. Und der Urwald wird ja abgeholzt von Amerikanern.
Mhm. Ja, also diese Abhängigkeiten bestehen auch weiter, wenn sie auch so ein bisschen sich geändert haben. Aber das ist eben die entscheidende Ausgangsphase auch für den Roman Der Augenblick. Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in der Sowjetunion und so weiter stellt sich ja die Frage, was ist denn mit der Gerechtigkeit in der Welt? Und da kann man nun wirklich nicht davon sprechen, dass das Problem gelöst wird. Also im Gegenteil, es hat sich ja in den letzten Jahren noch weiter verschärft. Nicht unbedingt nur in Südamerika, aber auch da. Für Afrika stellt sich die Frage, auch natürlich für ganz weite Teile Asiens.
Also Sie haben mir geschrieben, Ihrer Meinung nach ist der sozialistische Weg Vergangenheit. Gibt es denn eine Alternative dazu?
Die Frage ist, welche Alternative ist sinnvoll und richtig? Und
aber bestimmt kein Kapitalismus. Ich glaube, darüber sind wir uns einig.
Das hat sich ja gezeigt, dass der Kapitalismus eben keine Antworten gibt auf diese krassen Ungerechtigkeiten in der Welt. Und wir werden ja zunehmend auch erleben, wie Flüchtlingsströme nach Europa kommen wollen, weil es eben diese Ungerechtigkeit gibt. Diese Gerechtigkeitsfrage ist eine der entscheidenden der Menschheit. Und wenn wir nicht imstande sind, da neue Ideen für zu entwickeln, dann wird das schon auch explodieren können.
Mein Gast Gottfried Apprat hat heute Abend auch die Musik mitgebracht, wie das in meinen Sendungen so üblich ist.
Ja, Victor Jara ist ja ein Gitarrist aus Chile, der im 1973 ermordet worden ist. Und das Stück, was wir gehört haben, da hat er nochmal dargestellt, auch den Umsturz am 11. September 1973 in Chile, als Allende gestürzt wurde, mit Hilfe der CIA, der USA und Präsident Nixon.
Jetzt möchte ich aber doch mal ein bisschen von Ihnen vorgelesen bekommen aus Ihrem Buch. Haben Sie sich da eine besondere Stelle ausgesucht?
Ja. Das Buch heißt Der Augenblick und ich beginne gleich mit dem ersten Kapitel. Die Augen. Es waren die Augen. Weit geöffnet. Sie ließen ihn lebendig. Sonst schließt man sie, manchmal drückt man sie zu. Ich weiß es nicht, wie man das macht, musste es nie. Komisch, ob es welche gibt, die das gelernt haben, die befugt sind, das zu tun. Darf man das überhaupt? Bei ihm hatten sie es nicht gemacht. Einer ihrer entscheidenden Fehler. Jedenfalls, was mich betrifft. Es war nicht schrecklich, diese Augen zu sehen, in sie hineinzusehen. Ich habe mir nie vorgestellt, wie es gewesen wäre, wenn man sie zugeklappt hätte. Ich denke jetzt erst darüber nach. Ich denke, er wäre tot gewesen, geschlossen, entleert, wie ein gefällter Baum. Es hätte zu dem Körper gepasst, diesem ausgemergelten, geschundenen, verletzten, durchschossenen Leib, nur mit einer Hose bekleidet, die eher einem Lappen glich, Blutkrusten an den Beinen, der ungepflegte Bart, diese ganze zottelige, dreckige, vernarbte Existenz einfach zugeklappt. So hätten sie es doch gerne. Vergessen, alles schnell vergessen. Vielleicht dachten sie, es würde abschreckend wirken, wenn sie offen blieben. Ein grausiges Bild, schnell wieder weggucken, als wollten sie sagen, willst du auch so enden, so falsch, mit geöffneten Augen? Damit hatten sie nicht gerechnet, damit, dass es sich tief eingrub bis in die Seele. Er sah mich an, wie ein Mensch. Müde waren sie, diese Augen? Ja, müde schon, doch wissend, erkennend. Ich fragte mich, ob er so in den Tod geschaut hat, und ich sagte mir immer wieder, nein, dahin hat er nicht geschaut. Hat er den Mörder angesehen? Vielleicht, sage ich mir, aber so, als wolle er fragen, denkst du wirklich, dass du mich töten kannst? Und dann denke ich wieder, nein. Er hat ihn nicht angesehen. Er hat noch etwas ganz anderes gesehen, so etwas wie den Himmel. Es schien zu glühen in diesen Augen, die doch tot sein sollten, wie der Rest etwas von dem Venceremus, das er prägte, bevor es zur Hymne wurde, so gewiss, aufblickend, zuversichtlich, als hätte er gewusst, dass er noch nicht gestorben war.
Das ist jetzt, ich glaube, so viel können wir verraten, das Ende von Che Guevara.
Genau, ja.
Wie das die junge Frau gesehen hat.
Ja.
Die ihn eigentlich auf dem letzten Weg begleitet hat und ihm noch etwas zu essen gebracht hat.
Ja, es hat da eben diese Begegnung auch in Wirklichkeit gegeben mit dieser südamerikanischen indigenen Frau. Und die spielt eine sehr wichtige Rolle für diesen Roman als Figur, die ihn ja überlebt, die etwas von diesem Leben mit in ihr Leben hineinnimmt und die dann anderen Menschen begegnet, um dieses weiterzuleben.
Ja, zu der Zeit waren ja dann wohl auch die Guerilleros irgendwo in den Bergen versteckt, weil die Regierung doch hinter ihnen her war, mit Hilfe des CIA mal wieder. Ne?
Ja, es hat ja etwa 50 Guerilleros gegeben, die mit Che Guevara unterwegs waren. Viele davon sind gestorben, gefangen genommen worden, manche auch dann erschossen worden. Insgesamt sind nur 5 entkommen über Chile. Dann teilweise wurden die auch hinterher umgebracht.
Wir haben gerade die junge Frau kennengelernt, diese Bolivianerin, die Che Guevara begleitet hat. Die Frau spielt aber hinterher in dem Roman eine große Rolle, weil sie nämlich jemanden anders kennenlernt, den Herrn Blum, den wir schon aus dem ersten Buch kennen, der einen anderen Weg gehen wollte, um die unterdrückten Menschen zu befreien.
Ja, Blum, das ist der jüdische Mitbürger aus Holland. Der kommt nach Südamerika und seine Aufgabe sieht er darin, Menschen zu retten, aufzusammeln von der Straße sozusagen und unter anderem auch diese Frau, die dann ziemlich an die Räder geraten ist. Und gleichzeitig müssen wir noch eine Figur einführen, denn es kommt jetzt ein Kommissar auch noch hinzu und der kennt den Blum von früher. So begegnen die beiden sich erstmal und über Blum lernt dieser Kommissar dann auch die junge Frau kennen. Der Kommissar ist ein ziemlich frustrierter Typ.
Der hat ja eine bestimmte Aufgabe bekommen, sonst wäre er ja gar nicht nach Bolivien bekommen. Ja. Und das hat mit dem zweifelhaften Tod des Verlegers
Feltrinelli
zu tun.
Ja, also Feltrinelli, den hat es ja wirklich gegeben, der war Verleger in Italien und der hat die Tagebücher von Che Guevara veröffentlicht. Also Che Guevara hat ja bolivianisches Tagebuch aufgeschrieben und das haben die rausgeschmuggelt aus Bolivien, das Militär hatte das ja erst. Das kam dann über Umwege nach Italien. Der hat es dann zuerst verlegt und er hat sich hinter den Roten Brigaden angeschlossen und ist dann auf obskure Weise 1972 gestorben. Man wusste nicht genau, ist das jetzt ein Unfall gewesen oder vielleicht Mord oder Selbstmord. Und dieser Kommissar versucht, diesen Fall aufzuklären. Das führt ihn nach Bolivien. Klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, aber deshalb geht die Geschichte dann 1972 in Bolivien weiter. Also 5 Jahre nach dem Tod von Che Guevara. Und dort lernt er, wie gesagt, diese Frau kennen und trifft den Blum wieder. Mit dem passiert dann ja auch leider noch Tragisches, aber die Frau und der Kommissar, die beiden sind dann eng zusammen und versuchen, Lösungen zu finden in dieser Gerechtigkeitsfrage, sind aber dann auch wieder in einer Art Flucht und müssen selbst versuchen zu überleben. Das ist in etwa die Handlung.
So viel sollten wir auch nicht verraten. Das ist ja so ein spannendes Buch. Ich hoffe, dass viele Hörerinnen und Hörer sich jetzt das Buch kaufen werden.
Das würde ich mir natürlich wünschen, vor allen Dingen mit diesen Menschen auch im Gespräch zu sein. Und wenn jemand Interesse hat, kann er mich auch gerne dazu befragen oder mir mal sagen, wie er es findet.
Gehen Sie auch zu Lesungen?
Kann ich gerne machen. Wenn man mich einlädt, komme ich.
Und ich erwähne nochmal unsere Webseite www.radio-iserlohn.de. Alles zu dieser Sendung finden Sie dort auch notiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Sendung Wortart heute Abend mit dem Gast Gottfried Abrath. Herr Abrath, ich bedanke mich nochmal herzlich, dass Sie ins Studio gekommen sind.
Ich bedanke mich auch.
Wir hatten ein ganz spannendes Thema. Selbst wenn vielleicht Che Guevara heute nicht mehr die Bedeutung hat wie zu seiner Zeit.
Bild sieht man überall, nicht?
Das Bild sieht man nach wie vor überall. Ich hatte es auch lange in meinem Zimmer hängen.
Ja.
Und hatte auch für ihn und seine Bemühungen zumindest immer etwas über, wenn ich also auch das nicht gerne mit Waffen mache.
Die Gewaltfrage ist eine sehr wichtige und ich als Pfarrer kann ja nur sagen, niemals töten.
Ja, es muss andere Wege geben und die Diplomaten sind ja heute so erfolglos wieder dabei, das alles nicht hinzubekommen. Man darf ja nicht mehr an Aleppo denken. es scheint nicht so ganz einfach zu sein.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es den Weg der Gewaltlosigkeit gibt und dass der letztendlich auch dazu führt, dass es Gerechtigkeit geben wird.
Es hat mal einen Herrn Gandhi gegeben, der hat's geschafft.
Ja, ja.
Man sollte sich dran erinnern.
Auf jeden Fall.
Ja, nochmal herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Vielen Dank auch.
Das nächste Literaturmagazin können Sie dann am 14. November hören. Gast sind die beiden Vorsitzenden des Autorenkreises Ruhr-Mark, Velina van der Gaag und Peter Teuchert. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Abend und eine geruhsame Nacht. Ihr Moderator Klaus Karst und bleiben Sie belesen.
Der Förderverein Lokalfunk Iserlohn. Ihr Bürgerradio für den Märkischen Kreis.